Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Käfig auf! Das ist der Name von der neuen Predigtserie. Gott führt uns in die Freiheit, so wie diesen kleinen Kanarienvogel. Die Tür ist offen und er fliegt da in der Freiheit rum. Und ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht für dich heute Morgen. Denn Gott hat auch deinen Käfig aufgemacht. Hast du das gewusst? Gott hat deinen Käfig aufgemacht. Vielleicht bist du heute hier und sagst, du hast es noch nicht bemerkt, dass deine persönliche Käfigtüre längst offen ist. Und du sitzt noch auf der Stange im Käfig, die Tür ist eigentlich offen, du merkst es nicht. Wetzt vielleicht deinen Schnabel oder bist in deinem Hamsterrad. Vielleicht hast du schon gesehen, dass das Türchen sperrangelweit offen steht. Und du bist gerade so an dich aufmachen oder schon am herausfliegen. Vielleicht bist du aber auch wie dieser eine Vogel, der schon draußen die Runden dreht und schon die Freiheit genießt. Und es gibt immer zwei Gründe, warum Gott dich aus dem Käfig holt. Zwei Gründe. Erstens, weil er möchte, dass du frei bist. Das ist, finde ich, stark. Gott, dein lieber Papa im Himmel, er möchte, dass du frei bist. Und zwar von all den Dingen, die dich irgendwie hindern, die dich in deinem Leben blockieren. Er möchte, dass du frei bist. Deswegen ist er gekommen, damit er dich befreit. Und der zweite Grund, warum er möchte, dass du frei wirst, der ist auch genauso stark wie der erste Grund, weil er einen Auftrag für dich hat, auch andere zu befreien. Denn Gott möchte nicht nur dich frei machen, sondern er beauftragt dich automatisch, indem er dir Freiheit schenkt, dass du auch andere mit in Freiheit führst. Eine Begegnung mit Gott lässt dich nie ohne einen Auftrag zurück. Egal, ob du dich bereit genug dafür fühlst oder nicht. Gott hat einen Auftrag für dich. Jede Begegnung mit ihm ist letztendlich eine Neuschaffung in dir, etwas, das neu in deinem Leben kommt. Du erlebst etwas, was dich freisetzt und frei macht, und das bringt automatisch diesen Auftrag mit. Aber warum fühlen wir uns oft nicht bereit für den Auftrag? Warum fühlst du dich manchmal nicht bereit für den Auftrag, den Gott für dich hat? Vielleicht sagst du, kann das wirklich wahr sein? Meint Gott tatsächlich mich? Boah, dieser Auftrag oder diese Sache, die ich glaube zu tun oder so, die ist doch viel zu groß für mich. Ich kann es nicht. Wie soll ich denn das nur tun, was Gott da mit mir vorhat? Vielleicht denkst du auch von dir, ich bin zu doof. Das kann ich doch niemals schaffen. Ich bin zu klein, zu unfähig. Kurz, wir haben oft Minderwertigkeitskomplexe. Vielleicht muss es noch nicht einmal so ein richtig ausgewachsener, handfester Komplex sein, aber Minderwertigkeit ist ein Gefühl, das uns allen bekannt ist. Jeder von uns hatte irgendwann mal dieses Gefühl, nicht so viel wert zu sein, nicht so doll zu sein, nicht der Beste, sondern eher der Schlechte, der Schlusslicht zu sein. Ja, Minderwertigkeit ist tatsächlich ein Käfig, der dich gefangen halten kann. Ganz interessante Story. Jesus, Mose und ein älterer Mann, die spielen zusammen Golf. Stehen auf dem Golfplatz und Mose beginnt, er nimmt den Ball, legt ihn auf den Boden, guckt nochmal, nimmt ein bisschen Sand so und lässt so den Sand durch die Finger gleiten und guckt, woher kommt der Wind, steht auch alles richtig, nimmt den Schläger, zielt und pow, schlägt ab. Und der Ball, der fliegt wie von einer Schnur gezogen in einem hohen Bogen über das Feld, kommt kurz vor so einem Wasserhindernis auf dem Boden, rollt zum Wasserhindernis hin und das Wasser teilt sich hierhin und dorthin und der Ball rollt hindurch zum Loch und kurz vor dem Loch bleibt der Ball stehen. Da dreht sich Jesus zu Mose rum und sagt, oh Mose, Hammer, Alter, bist du gut. Hey, krass, Hut ab, Wahnsinn. Klasse, sehr gut gemacht. Loben ist immer gut, ne? Loben zieht nach oben, da können wir viel lernen, Kultur der Ehre. So. Und dann ist Jesus dran, er nimmt den Ball, setzt ihn auf den Boden, zielt mit dem Schläger, hält doch nochmal inne, nimmt ein bisschen Gras so und lässt so das Gras so fallen und guckt, woher der Wind kommt. Ah, Wind stimmt. Dann nimmt er den Schläger, zielt und schlägt ab und bap! Wie von einer Schnur gezogen, mit noch einem schöneren, geraderen Bahn fliegt der Ball über das Feld. Kurz vor dem Wasserhindernis dotzt der Ball auf und rollt übers Wasser drüber. Und kurz vorm Loch bleibt der Ball liegen. Da dreht sich Mose zu Jesus um und sagt, Jesus, Wahnsinn, krass, klasse, hey, keiner schafft es so gut wie du. Und dann ist der ältere Herr dran, der nimmt den Ball, setzt ihn auf den Boden, nimmt den Schläger und bam, schlägt ganz schief. Der Ball fliegt so ganz nach links, so wap, ins Unterholz rein. Alle gucken hinterher, wo ist der Ball hin? Und da kommt dann ein Eichhörnchen angerannt, sieht den Ball, schnappt sich den Ball und rennt damit im Unterholz hin und her auf den Baum rauf und hüpft von Baum zu Baum und hält ganz fest in seinen Klauen, hält er diesen Ball fest. Und da kommt oben ein Adler angeflogen, der sieht da dieses Eichhörnchen mit dem Ball von Ast zu Ast hüpfen, stürzt sich runter, greift sich das Eichhörnchen, fliegt mit dem Eichhörnchen weg und das Eichhörnchen hat immer noch den Ball in den Händen und fliegt über das Feld. Eichhörnchen lässt den Ball fallen und der Ball plopp genau ins Loch. Da dreht sich Jesus zu dem älteren Herrn um und sagt, und du bist immer noch der allerbeste Papa auf der ganzen Welt. Aber ich dachte, wir spielen fair. Ich habe eine Bibelstory mitgebracht. Mose kennen wir als großen Helden, als jemand, der große Zeichen und Wunder vollbracht hat. Dieser große Glaubensheld, die wichtigste Persönlichkeit im Alten Testament. Mose, ein Typ, der gewaltige Minderwertigkeitskomplexe hatte, gefangen in einem Käfig der Minderwertigkeit. Und wir schauen uns den Text an, ich lese euch die Bibelstelle vor, es ist ein bisschen längerer Text diesmal. 2. Mose 3, 3 bis 2. Mose 4, 17, ein paar Stellen zwischendrin lasse ich aus, sonst wird es zu lang werden. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ein paar Stellen weiter. Nun aber geh hin, sagt Gott, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie fragen mich, was ist sein Name? Was soll ich denn dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du den Söhnen Israels sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was ist da in deiner Hand? Er sagte, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange. Gott hat ihm dann noch ein paar andere Zeichen gezeigt. Die Schlange, die dann wieder zum Stab geworden ist, seine Hand im Gewandbausch, die dann aussätzig wurde. Und als er sie wieder rein hatte, war der Aussatz wieder weg und alle solche krassen Sachen. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann. Weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber erwiderte, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus, dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Eine ganz schön heftige Story. Dieser Mose, schon seit 40 Jahren in der Wüste, nun aus der Routine gerissen. Wir haben letzten Sonntag, wer da war, ja, da ging es drum, raus aus dem Käfig der Routine, raus aus dieser Einöde, rausgerissen. Er hatte noch kein Gotteserlebnis vorher. Das erste Mal begegnet Gott und Gott kommt gleich mit einem hammerkrassen Auftrag. Mose erlebt Gott und es ist schon heftig. Aber Mose hat auch schon ganz schön rumgedruckst, oder? Er versucht sich ständig vor Gott zu drücken. Gott sagt ihm was Fantastisches. Gott offenbart ihm was Großartiges. Aber Mose hat immer ein Argument dagegen. Kennst du das an dir? Wenn Gott so um die Ecke kommt mit irgendetwas und du dann deine Argumente anfängst auszupacken, warum das alles doch nicht geht, warum es doch nicht funktioniert oder was Gott denn hat, ob Gott sich das wirklich gut überlegt hat oder dies und das und jenes in deinem Leben. Kennst du das an dir? Moses sitzt im Käfig der Minderwertigkeit. Er fühlt sich minderwertig vor Gott. Das ist das Allererste. Mose fürchtet sich, Gott anzuschauen. Gott sagt, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden, das wird er wohl gemacht haben. Aber dann tut Mose etwas, was Gott ihm nicht gesagt hat. Er nimmt etwas und verhüllt sein Angesicht. Warum? Weil er Angst hat, Gott anzusehen. Angst, dass wenn er Gott sieht, dass er sterben muss. Mose war völlig in den Minderwertigkeitskomplexen. Wer bin ich denn, dass ich Gott anschauen kann? Ich bin doch nur ein sündiger Mensch, der schon sein Leben vermasselt hat. Jetzt mit 80 Jahren, 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre davor in Ägypten, 40 plus 40 mal 80, in Ägypten einen Mord begangen, geflohen. Die Sünde, das Versagen und jetzt nur noch Tag ein, Tag aus das Gleiche. Ich habe mein Leben vermasselt. In der Tat, Sünde ist Zielverfehlung. Das bedeutet das Wort auf Deutsch, Hamartia. Das griechische Wort Sünde ist Zielverfehlung. Gott hat etwas mit deinem Leben vor. Und das ist ein Ziel und dieses Ziel kannst du erreichen mit Gott. Das funktioniert, weil Gott mit dir ist und mit dir sein will. Aber wenn wir dieses Ziel nicht verfolgen und wenn wir abweichen von dem Plan, den Gott für dein Leben hat, mit deinem Leben hat, hey, dann ist das Zielverfehlung. Das ist eigentlich Sünde. Aber was Mose getan hat, einen Ägypter ermordet, feige geflüchtet, was Mose vielleicht dann 40 Jahre unterlassen hat zu tun und in der Wüste sich versteckt hat, ein paar Schafe gestreichelt hat, Gott interessiert das scheinbar überhaupt nicht. Du hast die Schlappen nicht verloren, wie es eigentlich bei dem Walk zum Dornbusch hätte sein sollen. Ich habe heute kein Foto für dich. Oder ich habe keine Rose für dich. Gott spricht es gar nicht an. Gott kommt und sagt, Mose, dich will ich. Guten Tag, Mose, ich habe einen Job für dich. So gleich heraus, hallo, ich bin Gott und ich habe einen Auftrag für dich. Gott wählt sich den frustrierten alten Wüstentrottel, den niemand hätte erwählt. Auf den niemand hätte einen Pfifferling gegeben, selbst er selbst nicht. In Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sagt der Jesus, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Stell dir das mal vor. Jesus hat dich erwählt, nicht du ihn. Nicht, oh, hast du schon Jesus angenommen? Er hat dich schon längst angenommen. Die Tür ist längst offen. Hey, Jesus liebt dich total. Sag das mal zu deinem Nachbar. Jesus hat dich erwählt. Und dazu bestimmt, dass du Frucht bringst. Das bedeutet, dass du deinen Auftrag ausführst. Ja? Gott hat dich erwählt und bestimmt. Hey, und wenn Gott es gemacht hat, wer kann denn da was dagegen sagen? Mose hat was dagegen gesagt. Und wir sagen es oft leider auch so, ne? Heute stehst du vor Gott, er hat dich erwählt. Wie reagierst du? Auch so schuldig und minderwertig vor Gott? Sagst du vielleicht, wenn ihr wüsstet, was ich getan habe, na Andi, dann würdest du sowas nicht predigen. Wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben verbockt habe, was ich unterlassen habe, dann würdest du mich jetzt verstehen. Wenn ihr mein wahres Ich kennen würdet, wie schmutzig meine Gedanken sind, wie selbstgerecht vielleicht manchmal meine Taten. Und ja, vor Gott kommt es plötzlich alles raus. Als Mose da vor Gott stand, all das ist in ihm hochgekommen. Was passiert, wenn wir Gott begegnen? Dann kommt es hoch in uns, ja? Aber Minderwertigkeit schaut immer auf dich. Du kannst nicht. du kannst nicht, du kannst nicht, du hast versagt, du wirst es nicht schaffen. Es geht immer um dich selbst. Doch das zählt gar nichts, denn es geht bei Gott nicht um dich und was du nicht kannst oder was du denkst, dass du nicht kannst, sondern es geht um ihn und er kann und er hat getan. Er hat es vollbracht für dich und da steht nichts im Zweifel, denn er ist der Sieger. Er hat es vollbracht, das ist total krass. Römer 5, 8 bis 9, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Jesus kam nicht für die Perfekten, er kam für die Sünder, für die, die minderwertig sich fühlen. Und da wir durch das Blut von Jesus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Also, wenn du Gott begegnest, darfst du ihn anschauen. Du brauchst dich nicht verbergen, selbst wenn das Sünde in deinem Leben ist. Und mit Sünde kann Gott unheimlich gut umgehen. Und er hat dafür bezahlt. Und wenn du das ihm gibst, dann ist es weg. Er tauscht es ein. Er tauscht dein leeres Bankkonto voll mit Sünde, mit den Defiziten gegen sein Plus, wenn du es ihm gibst. Und der Typ, Mose, der sich am Anfang nicht traute, Gott anzusehen, wurde zu einem Mann, der das Angesicht Gottes kennenlernte. Später lesen wir von Mose in 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wisst ihr, dass Gott es auch vorhat mit dir? Gott sehnt sich nach einer so tiefen Beziehung mit dir. Und ihm ist es wurscht egal, was da in deinem Leben für ein Bockmist ist. Er kommt, weil er dich liebt. Ja, er möchte den Bockmist wegnehmen. Und auch, dass du die Dinge wieder in Ordnung bringst. Aber er liebt dich so sehr, er kommt zu dir und sagt, dich will ich haben. Mose sitzt im Käfig der Minderwertigkeit, auch voller Selbstzweifel. Wer bin ich schon, dass ich zum Pharao gehe? Wieso soll ich zum Präsidenten von Ägypten, zu diesem Diktator gehen, der sich als Gottkönig aufspielt von ganz Ägypten? Der ist reich und prachtvoll in seinen Palästen. Er hat Diener, er hat Soldaten, Hunderte, hat Priester und hat Wahrsager, die gewaltige spirituelle Kräfte haben. Wow, da ging was, richtig okkult. Was der Pharao sagte, war als Wort Gottes für die Ägypter. Sein Wort ist mehr wert als Befehl, es ist wie Gottes Wort. Und ich bin doch nur ein Wüstentrottel mit ein paar Böcken und Schafen. Ich bin kein Politiker. Ich komme nicht mal auf Augenhöhe mit diesem mächtigen Herrscher. Und zu dem soll ich gehen? Gott, diesen Auftrag, wer bin ich denn schon? Gott kann dich gebrauchen, egal was dein Background ist, egal mit welchen Komplexen du in deinem Leben zu tun hast, egal mit was du konfrontiert bist. Aber eine Sache gibt's, die dich immer wieder und uns immer wieder in die Falle der Minderwertigkeit tappen lässt. Das ist das Vergleichen. Minderwertigkeit kommt heraus, dass wir uns mit anderen vergleichen. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann fallen uns an uns selbst unsere Macken auf, unsere Fehler auf, die Dinge, die wir gar nicht so gut können. Dann sehen wir, was die anderen gut können, wo sie brillant vielleicht drin sind. Und wir in ihrer Gegenwart fühlen uns ganz schön klein, so klein mit Hut. Ich? Wer bin denn ich schon? Mose hat es gesagt, wer bin denn ich schon im Gegensatz zu diesem Pharao? Diese schillernde Persönlichkeit, die jeder kennt. Mich kennt niemand. Vergessen in der Wüste. Er hat sich verglichen mit diesem Pharao. Und die Resultate von diesem Vergleichen kann immer sein, dass du im Schatten der anderen stehst. Ich doch nicht. Ich kann das nicht. Das, was Gott in dich gelegt hat, kommt nie ans Tageslicht. Dabei hat Gott was in dein Leben reingelegt. Und es ist so fantastisch. Das ist so einmalig. Das ist so wundervoll. Und das soll die Welt sehen. Und da darfst du extrovertiert sein in diesem Bereich. Auch wenn du eine introvertierte Persönlichkeit bist, darf die Welt das sehen, was Gott in dich, in dein Leben hineingelegt hat. Dein Leben kann sinnlos erscheinen, wenn du in dieser Minderwertigkeit gefangen bist. Dann ist alles, ach, für was lebe ich überhaupt? Wenn ich nichts kann, hat alles gar keinen Sinn. Und schon wieder beschränkst du das ganze Ding nur auf dich. Was ich kann, Ich kann es nicht. Ich bin so schlecht. Und vielleicht beschränkst du dein Leben dann auch nur auf die Dinge, die dir irgendwie gut tun. Du lebst in einer kleinen Welt und du gibst dich damit irgendwann zufrieden. In einem kleinen Raum mit ganz wenigen Dingen, die du kreieren, gestalten, prägen kannst. Und du bist gefangen in diesem Gefängnis, in dem Käfig der Minderwertigkeit. Alles, was du kannst und bist, erachtest du selbst als wertlos. Leute, ich war so mal drauf. Ich dachte von meinem Leben, das, was ich kann, ist nicht so viel wert. Ich dachte von mir, ich werde niemals predigen können. Ich dachte von mir, ich kann nicht mal beten. Leute, ich hatte solche Komplexe, in einer Gruppe laut zu beten. Und wenn es dann so eine Reihe Umgebete gab und ich dran kam, da habe ich geschwitzt. Da dachte ich, was ist, wenn ich mich jetzt verquatsche? Was soll ich denn da beten? Ich war richtig frustriert. Ich dachte von mir ganz schön klein. Aber Gott hat immer wieder angenockt. Und das ist so stark. Und ich habe mich darauf eingelassen, habe gesagt, Gott, wenn du das anders siehst, dann glaube ich dir mehr als mir. Dann glaube ich dir mehr als meinen Gefühlen. Dann glaube ich dir mehr als das, was andere vielleicht über meinem Leben sagen. Gott, ich glaube dir mehr. Und ich habe mich immer wieder entschieden, wenn es zu solchen Knackpunkten, Momenten kam in meinem Leben, zu sagen, okay, dennoch, Gott, du hast gesagt und darum will ich gehen. Und das hat mein Leben angefangen zu verändern. Das darfst du auch. Fang an, die Dinge zu tun. Hey, und wenn du dich verquatscht beim Beten, ist doch wurscht. Wenn du die gleiche Floskel immer wieder verwendest, weil es dir hilft, dann ist es auch wurscht. Fang an, in diese Dinge hineinzugehen, die Gott für dich hat. Vielleicht verfällst du aber auch so in so eine Art Selbstmitleid. Ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich kann ja, ach, wäre ich nur anders. Ach, hätte ich gerne das Los meines Nachbarn gezogen. Hätte ich doch den Job von dem, hätte ich doch ein besseres, größeres Bankkonto. Dann kommt Neid. Denn was ich habe, ist nichts wert. Und ich beneide die anderen, die gesegnet werden. Ich beneide die anderen. Und dann ist Freude und Dankbarkeit überhaupt nicht da. Geht ja gar nicht. Ich habe mal eine Predigt gehört als junger Mann. Und es ging drum um diesen bekannten Bibelvers. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. So, den kennen die meisten Christen von uns, diesen Vers. Den lernt man sogar in einer Kinderstunde oft auswendig. Das ist ein toller, wichtiger Vers. Aber als es zu diesem Punkt kam, da hat die Predigerin, die da gepredigt hat, hat er gar nicht eigentlich darauf den Schwerpunkt gelegt. Aber Gott hat in dem Moment, als ich da bei der Predigt zugehört hat, darauf den Schwerpunkt gelegt. Das macht Gott übrigens. Weil, wisst ihr, manchmal predigt der Prediger was? Manchmal predige ich was und Leute kommen, aber das und das war richtig gut. Und ich denke mir, das habe ich gar nicht gesagt. Das habe ich ja gar nicht gesagt. So, weil Gott redet auch zu dir, während du da sitzt. Er gebraucht manchmal das, was ich da vorne laber, aber eigentlich redet er zu dir persönlich. Und so war das bei mir, als ich da dieser Frau, dieser Predigerin zugehört hat. Und dann war dieser Schwerpunkt von Gott auf Jesus ist das Leben. Und dann kam das zu mir. Jesus ist das Leben. Und er hat mir persönlich, mir Andi, hat er das Leben geschenkt. Das bedeutet, Gott hat ein absolutes Ja zu meinem Leben. Und in dem Moment kam es in mir, habe ich schon mal Danke gesagt, dass ich lebe? Ich meine so richtig Danke vom Herzen her. Ich konnte Danke sagen für das schöne Wetter. Ich konnte Danke sagen für tolle Dinge, die passiert sind. Danke für dies, danke für jenes. Aber danke wirklich, dass ich da bin? Und es war ganz schön schwer. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben getan. Da habe ich gesagt, danke, lieber Papa im Himmel, dass du ein absolutes Ja für mich hast, denn du bist das Leben. Und wer bin ich, dass ich dir widerspreche? Und das hat mein Leben freigesetzt. Das hat etwas bewirkt in meinem Leben, das fantastisch war. Freude und Dankbarkeit kam. Du bist wertvoll. Hier kommt die Wahrheit. Gott hat dich einzigartig gemacht. Jetzt zeig nochmal auf deinen Nachbar. Jetzt darfst du mit dem Finger wirklich zeigen. Das ist total gut. Und sag, Gott hat dich einzigartig gemacht. Du bist ein Unikat. Alles an dir ist speziell. Du bist besonders. Äußerlich, ja. vom Fingerabdruck, deine Größe, deine Haltung, dein Aussehen, all das ist einzigartig auf dieser Welt. Vielleicht gibt's Doppelgänger, aber die sehen dir nicht hundertprozentig gleich aus. Innerlich, wie du fühlst, wie du denkst und wie du wahrnimmst, ist komplett anders als all die anderen, die hier sitzen. Deine Talente, deine Gaben und deine Fähigkeiten sind anders als die von denen, die da sitzen. Du bist anders und besonders und nur du kannst das machen, was du kannst. Hast du das gewusst? Und darum bist du so überaus wertvoll. Gott selbst ist ein Unikat. Es gibt keinen anderen außer ihn. Er ist ein Unikat. Und du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Als Mann und als Frau bist du in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, auch du bist ebenso ein Unikat, so wie Gott ein Unikat ist. Das ist die Wahrheit. Er erachtet dich als so wertvoll, dass er für dich bereit war, mit seinem Leben zu bezahlen. Er war bereit für dich, zum Kreuz zu gehen, die Strafe aufzunehmen, diese Qual durchzustehen für dich. Dein kostbares Blut, unschuldig, heilig, hat er bezahlt für dich. Du bist so wertvoll. Du bist viel zu wertvoll. Du bist mehr wertvoll als alles andere, sonst hätte Gott das nicht bezahlt. So wertvoll bist du ihm. Und wenn du sagst, ich bin nichts wert, dann ist das eigentlich eine Gottesbeleidigung. Dann sagst du, ich bin nichts wert und Gott ist es auch nicht. Aber du bist so wertvoll. Darum hör auf, solche Lügen über dein Leben zu sagen. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nichts. Das ist eine Lüge und die verjagen wir. Selbstmitleid ist Stolz, weil es immer dich selbst im Mittelpunkt hat. Es ist Götzendienst. Minderwertigkeit ist Sünde, denn du stellst dich wieder in den Mittelpunkt und sagst, ich bin nichts. Vielleicht kennt ihr dieses alte Lied, wo in dem Text drin vorkommt, in Jesus spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich. In Jesus spricht der Schwache, ich bin schwach, ich bin so schwach. Ich bin ja noch so schwächer. Oh, und ich bin so arm. Oh, noch ärmer als die Kirchenmaus. Nein, in Jesus spricht der Schwache, ich bin stark. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Sage ich gerade, ich bin der beste Papi. Ja, ganz frisch Papa geworden. Ich sag, ich bin der beste Papi. Und ich habe so ein Schild gekriegt von meinen Schwiegereltern. Da steht drauf, der beste Papi der Welt. Und das habe ich mir gleich an meine Tür gehängt. Richtig gut. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich. Was sprichst du über deinem Leben? Wenn du dich vergleichst mit anderen, hey, dann fang an, das zu stoppen. Denn sobald du dich anfängst zu vergleichen, tappst du in die Falle der Minderwertigkeit. Die Türe klappt zu. Vergleich dich, wenn schon, wenn du dich vergleichst, wir dürfen uns vergleichen, ja? Nicht mit den anderen, sondern wenn du dich vergleichst, dann einmal mit dir selbst. Ja, du darfst dich mit dir selbst vergleichen. Stimmt. Ne? Wo habe ich mich verändert? Wo habe ich mich verbessert? Wo bin ich gewachsen? Du darfst es gerne vergleichen. Übrigens, die Bibel spricht von sich selbst manchmal wie ein, die Bibel ist wie ein Spiegel. Ja? Und wenn wir dann da reingucken, dann sehen wir uns da drin, wo es noch hapert, wo die Fehler vielleicht noch sind, wo die Marken noch sind, nicht mit den anderen, sondern mit dem, was Gott sagt. Als Unikat mit Gott, der das Original ist, darfst du dich mit dem Vorbild vergleichen, mit Gott selbst. Du darfst dich mit ihm vergleichen, immer mehr so werden wie er. Das ist das Ziel, die Bibel als Spiegel benutzen. Gott ist dir ein Gegenüber und wenn du ihn anschaust, dann wirst du verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit, so sagt es Paulus. Und das ist unser Ziel. Wenn du dich vergleichst, also mit dir selbst und mit Gott, und dann nicht in Minderwertigkeit fallen, oh, ich bin nicht so stark wie Gott, klar nicht. Ja? Hey, aber das ist das Ziel, in dieselbe Herrlichkeit verwandelt zu werden. Ich finde das ein unmögliches Ding, was Gott uns da schenkt. Das ist ja Wahnsinn. Gott will Mose einen Sinn im Leben geben. Er hat ein sinnloses Dasein angenommen aus Minderwertigkeit. Und wenn du denkst, dein Leben ist sinnlos, dann lass dir einen Sinn geben. Begegne Gott, suche Gott und er wird dir neuen Sinn geben. Lerne deinen neuen Sinn im Leben kennen. Doch Mose hat ja auch allen Grund für sein sinnloses Leben gehabt, oder? Seine Erfahrung, das sind doch Fakten, die kannst du ja nicht wegleugnen. Seine Enttäuschung, die er erlebt hat. Enttäuschung, Leute, ist nicht immer negativ. Enttäuschung ist manchmal ganz schön positiv. Denn Enttäuschung heißt, dass ich vorher einer Täuschung unterlegen bin. Und jetzt werde ich enttäuscht, das bedeutet, die Täuschung geht weg. Ach, und das ist nicht so schön. Keiner von uns mag enttäuscht werden. Manchmal brauchen wir so eine Enttäuschung, damit wir Gottes Größe erkennen und merken, dass wir ihn brauchen. Ohne Gott ist es immer am Ziel vorbei. Aber mit Jesus sind wir Stehaufmännchen. Wisst ihr, was Stehaufmännchen sind? Kindergarten habe ich gern mit so einem Stehaufmännchen gespielt. Das sind solche kleinen Figuren, die sind unten so rum, unten schwer. Und egal wie du die kippst, egal wie du die hinlegst, die stehen automatisch immer wieder auf. Und du als Christ, hey, du bist ein Stehaufmännchen in Jesus. Und egal welche große Niederlage kommt, was dich platt drückt, danach darfst du wieder aufstehen. Hat was nicht geklappt, stehe ich wieder auf und feier, dass Gott mich liebt. Das ist es. Nicht in Minderwertigkeit von, oh, es hat wieder nicht geklappt und schon wieder nicht geklappt und schon zum 20. Mal nicht geklappt, zum 100. Mal nicht geklappt, sondern fang an, in Jesus wieder aufzustehen und sag, Jesus, verändere mich in dein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Moses sitzt im Käfig der Minderwertigkeit und er denkt, er kennt Gott zu wenig. Wer ist denn Gott? Der ist mir gerade eben begegnet. Jetzt das erste Mal? Wer bist denn du? Ich kenne dich zu wenig. Keine Ahnung von dem, wer er ist. Von wem soll ich denn sagen, dass ich gesandt worden bin? Ich habe ja gar keine Ahnung von dem, wer er ist. Du sagst vielleicht, hey, ich bin doch kein Pfarrer. Wie soll ich denn das machen? Ich bin kein Pastor. Ich bin kein Theologe. Woher soll ich denn wissen, was ich denn da erzählen soll? Ich bin kein Schriftgelehrter. Ich kenne die Bibel noch gar nicht. Ich kenne sie vielleicht von außen oder vielleicht noch nicht einmal von außen. Ich habe noch nicht einmal eine Bibel in der Hand gehabt. Ich bin kein heiliger Mensch, der irgendwie offen ist für Gott oder sonst irgendwas. Keine heilige Frau, kein heiliger Mann. Ich habe noch gar keine Erfahrung mit dem ganzen Jesus-Zeugs. Wie kann Gott denn mir so einen Auftrag geben? Ich bin doch erst ganz frisch im Glauben. Wie kann Gott denn mir einen Auftrag geben? Ich bin noch nicht bereit. Ich muss erst mal Theologie studieren. Ich muss erst mal in die Bibelstunde. Ich muss erst mal in die Kleingruppe. Ich muss erst mal in den Alpha-Kurs. Ey, das sind alles gute Dinge, weil wir dürfen von Gott lernen. Ja, das ist total wichtig, dass wir lernen. Hey, aber all diese Sachen, die brauchst du nicht für den Auftrag, den Gott für dich hat. Denn du Einzigsten, den du brauchst, ist Gott, der mit dir ist. Und das verspricht er auch Mose. Ich werde ja mit dir sein. Ich bin ja bei dir. Fang an, ganz einfach, der Käfig ist offen, geh raus und dann zeig, wie die anderen aus dem Käfig kommen. Ganz easy, der Auftrag. Jesus kam nicht, um die Elite des damaligen Israels zu retten und zu gebrauchen und zu berufen. Das hätte ich getan. Also wenn ich jetzt du gewesen wäre, ich wäre nach Israel gegangen und hätte Ausschau gehalten nach den damaligen Superhelden. Hey, wo in Israel, wo sind die Superhelden? Ja, wo sind die Supermans und die Superwomans? Ja, wo sind die alle, die wirklich talentiert sind, die begabt sind, die Kraft haben? Ja? Ich kann euch sagen, Superman gibt's nur in Hollywood. Aber ich hätte es getan, ich hätte geguckt, gibt's da Leute, die irgendwie übernatürliche Fähigkeiten haben oder körperliche Fähigkeiten, Kampfsport erprobt sind, die super gepimpte Soldaten sind, die Schwerter führen können oder Fachmänner und Fachfrauen, eine theologische Elite, die ausgebildet sind, ja, die heilige, selbstgerechte, sauber Männer, die alle wissen, wo es lang geht, die einen großen Bekanntheitsgrad haben und einen großen Wirkungskreis. Aber Jesus kam und wen wählt er aus? Ganz ungebildete, unbekannte Fischer, solche Reinfälle wie den ungläubigen Thomas, so einen Versager wie den Petrus, der Jesus selbst in den schwierigsten Moment verleugnet hat. Und mit diesen Leuten baut Jesus die Grundlage der Kirche, die bis heute nicht verwüstet werden konnte. Hey, wenn Gott solche Leute gebraucht hat, wie viel mehr kann er denn dich gebrauchen? Auf dem Weg mit Jesus wirst du ihn immer besser kennenlernen. Du bist der oder die Richtige, egal wie lange du Jesus kennst, egal wie lange du mit ihm unterwegs bist. Moses sitzt im Käfig der Minderwertigkeit voller Menschenfurcht. Was ist, wenn sie mir nicht glauben? Dann stehe ich ja dumm da. Wenn ich bete und es passiert nichts, dann stehe ich ja dumm da. Das ist Menschenfurcht. Menschenfurcht ist Angst über das, was andere von dir denken oder andere von dir sagen. Darum sage ich lieber nichts. Darum halte ich mich lieber zurück. Angst, ein Außenseiter oder ein Sonderling zu sein, das kann ja auch tatsächlich verletzen, wenn du ein Außenseiter wirst, ein Sonderling bist und so von den anderen wahrgenommen wirst. Hey, das kann verletzen. Und da dürfen wir auch lernen, wie dürfen wir denn Jesus präsentieren? Das muss nicht so komisch, fromm, oberheilig, eigenartig sein, dass die Leute denken, hä, was ist mit denen? Das kann man auch lernen in einer guten Art und Weise. Da dürfen wir auch lernen zu wachsen. Wie präsentiere ich Jesus? Aber besser in Deckung und angepasst verhalten. Man will es vielleicht, aber vollbringt es irgendwie nicht. Ja? Aber Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und es braucht Mut. Denn keinem Menschen gehört die Furcht, sondern fürchte Gott. Nicht indem du Angst hast vor ihm, sondern indem du vor ihm stehst und ihn ehrst. Menschenfurcht ist ebenso ein Götze. 2. Timotheus 7 bis 8. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Das empfiehlt der Paulus dem Timotheus. Gott schenkt dir Kraft. Bitte, dass dich Gottes Geist erfüllt. Er bringt Kraft mit. Kraft von Gott. Geh im Glauben kleine Schritte voran. Und der Versager Petrus, von dem wir es gerade hatten, der aus Angst Jesus verleugnet hatte, sprach später so, er war der größte Verleugner 3-mal. Ja? Und später lesen wir von Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen vor dem ganzen Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hey, dazu hat es Mut gebraucht. Guck mal, wie kühn der jetzt auftritt und wie kraftvoll er jetzt auftritt. Das kam nicht aus ihm. Das kam nicht, weil er so ein besonderer Mensch war. Er war so wie du und wie ich. Mose sitzt im Käfig der Minderwertigkeit und sagt, ich werde es nicht können. Ich kann doch nicht reden. Ich will mit deinem Mund sein, sagt Gott. Und ich will dich unterweisen, was du reden sollst. Lernen, was du reden sollst. Lernen beinhaltet immer Fehler machen. Und wieder neu aufstehen. Jesus nimmt dich in seine Schule. Du brauchst keine Angst haben. Gott sagte, ich werde dich, Mose, ich werde dich unterweisen, lehren, was du reden sollst. Und dazu brauchst du ein Ja. Ja, Jesus, du hast einen Auftrag für mich. Hier bin ich. Unterweise mich in den Dingen, die du von mir hast. Aber Mose versucht es ein letztes Mal und sagt, sende doch, wen du willst. Was er damit sagen wollte, ist eigentlich, sende jemand anderen, ne? Nicht mich. Dumme Idee von dir, Gott. Sende jemand anderen, nicht mich. Das hat er gemeint. Aber was hat er gesagt? Sende doch, wen du willst. Was meinst du, was Gott in dem Moment gedacht hat? Mach ich doch. Wenn du sagst, Gott, sende jemand anders oder sende jemanden, den du willst, dann sagt Gott, ja, dich will ich. Wen will Gott senden? Mose. Wen will Gott heute senden? Dich. Und er schickt auch Unterstützung. Du brauchst es nicht alleine tun. Aaron war unterwegs als Redner zur Unterstützung. Du musst nicht alleine tun. Zusammen sind wir stark. Gemeinsam als Kirche, gemeinsam als Gemeinschaft, als Gläubige können wir uns unterstützen und beim Aufstehen nach dem Hinfallen immer wieder helfen. Uns ermutigen, uns trösten, uns erbauen, uns gegenseitig ehren und wertschätzen und die Wahrheit, die guten Dinge, die Gott hineingelegt hat in das Leben deines Gegenübers, hervorholen, hervorsprechen. Wie tun wir das? Indem wir gute Sachen aussprechen übereinander. Indem wir das Gold im Dreck hervorheben und glitzern lassen. I see in you, das war mal eine Predigtreihe bei uns. Ich sehe in dir. Was sieht Gott in dir? Jemand Wertvolles. Und er gibt dir Sinn in deinem Leben. Wir brauchen einander, um aus dem Käfig der Minderwertigkeit herauszugehen. Der Käfig ist offen. Der Käfig in deinem Leben ist weit offen. Und wenn du gefangen bist von Minderwertigkeit, dann ruft Gott dich heute. Schau, der Käfig ist offen. Komm raus. Jesus liebt dich. Er meint dich heute, dich ganz persönlich.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.